Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termi Tinnitus, das pfeift. termitinnitus.virtualkitchen.org.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Na, ich fange es trotzdem an. Danke für die Einladung. Ich schreibe ja eher theoretische Sachen sonst. Ich bin eben in der Zeitschrift, also in der Redaktion der Zeitschrift Grundrisse, Zeitschrift für linke Theorie und Debatte. Außerdem schreibe ich theoretische Bücher, habe mit dem Martin Birkner, dem Birks, gemeinsam eine Einführung in den sogenannten Postoperaismus geschrieben. Das erkläre ich jetzt nicht, was das ist das heutige Thema. Und eben die Körper der Multitude, wo ich zu einer ähnlichen Theorie komme wie dem Postoperaismus, wie ihn Hart, Michael Hart und Toni Negri im Buch Empire vertreten, aber heute halt aus einem queer-feministischen Blickwinkel. Und hauptsächlich schreibe ich immer wieder auch über soziale Bewegungen, wo ich auch zwei Bücher veröffentlicht habe. Also, und wir bewegen uns doch. Das werden die meisten doch kennen. Da geht es um die Bewegungen in Österreich zwischen 1968 und 2000 und eine Fortsetzung davon. Und wir bewegen uns noch. Ich habe einen Schlaganfall gehabt und war auf Rehab und habe Angst gehabt, dass man fad wird. Und da kann man nicht so gut recherchieren, so auf Rehab, wenn man nicht so schnell in die Bibliotheken gehen kann. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe mich schon lange mit dem Gedanken getragen, jetzt schreibe ich mir was anderes, eben so eine Art Roman. Ich tue in diesem Roman die autonomen Diskussionen, die ich selber erlebt habe, der 70er und 80er Jahre, ansatzweise ein bisschen verpacken, aber habe es in eine revolutionäre Zeit in Österreich verlegt, eben im Herbst 1918. Eine Historikerin, die Susan Zimmermann, hat es gelesen und hat gesagt, die Diskussionen passen sehr wohl. Und für mich geht es schon auch darum, sozusagen, dass es immer wieder Diskussionen gibt, die ja zu verschiedenen Zeiten aktuell sind. Ich schreibe über soziale Bewegungen, da hat mir natürlich dann das Recherchieren sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe angefangen, zuerst ein bisschen was, dann habe ich das geschrieben, dann habe ich genau recherchiert und habe zum Beispiel die Demo-Berichte umschreiben müssen anhand dessen, wie es wirklich passiert sind oder wie es beschrieben worden ist, dass passiert ist. Ich habe mir versucht, dass historisch passt, dass historisch genau ist. Habe auch Bücher dazu gelesen, die ich in der Literatur angebe. Und insbesondere hat die Nationalbibliothek die Tageszeitungen als PDF im Netz. Also habe ich die Tageszeitungen auch lesen können und die waren teilweise sehr wichtig ab dem 24. Oktober 1918, weil die Zensur dann praktisch vorbei war. Und damals hat es von den Demonstrationen keine Filme oder sowas gegeben oder auch Bilder nicht so viel. Und da war der Text sehr wichtig und darum gibt es immer sehr genaue und sehr viele Augenzeugenberichte von den Demonstrationen, was man dann sehr viel geholfen hat, um die konkreten Ereignisse zu beschreiben. Dann nur eine Anmerkung zu diesem wunderschönen Cover. Das haben zwar Künstlerinnen gestaltet, Andrea Salzmann und Katharina Struber. Es ist wunderbar geworden. Ursprünglich wollte ich ein altes Bild nehmen und dann verfremden. Dann haben wir da kein Bild gefunden, hat die Andrea gesagt, machen wir Fotosession im Stadtheurigen in alte Kostüme und daraus ist dieses Bild entstanden. Jetzt fange ich an zum Lesen mit dem Prolog, obwohl eine der frühen Leserinnen gesagt hat, wie es den Prolog gelesen hat, Ja, wenn das ganze Buch so ist, gefällt es ja nicht. Aber das Buch hat ja dann nachträglich gefallen. Aber trotzdem. Dass der Beschuss des Parlaments am 12. November 1918 durch die Rote Garde ein Missverständnis war, ist inzwischen unbestritten. Von einem kommunistischen Putschversuch spricht kaum noch jemand. Wenn, dann von einer Putschoperette. Das Hissen einer roten Fahne statt der rot-weiß-roten, die Rede des Kommunisten Karl Steinhardt und die Besetzung der Redaktion der Neuen Freien Presse verstärkten den Eindruck des nicht ganz ernstzunehmenden Charakters der Ereignisse. Unterschiedliche Erzählungen kursieren von dem, was einige Rotgardisten fälschlich erkannten oder zu erkennen glaubten, das den Eindruck eines Offiziersputsches erweckte. Manche hörten das Herunterziehen von Rollos als Maschinengewehr. Andere hielten die Kamera auf dem Dach für ein solches. Die meisten, die paar hundert Schüsse in die Luft und in Richtung Parlament abgaben, wurden von der allgemeinen Dynamik erfasst. Wenn wir schießen, muss das schon seine Berechtigung haben. Viele sprachen davon, einen einzelnen Schuss gehört zu haben, manche auch zwei. Niemand wusste, wer diesen wo und in welche Richtung abgegeben hatte. Die anschließende Schießerei begann mit Verzögerung, weil die Munition erst aus den Manteltaschen geholt und Gewehre geladen werden mussten. Dieser eine Schuss hatte überhaupt nichts mit Politik zu tun, mit der Ausrufung der Republik oder der kommunistischen Proklamation einer Arbeiter- und Bauernregierung, schon aber mit dem politischen Klima in dieser historischen Situation, die einen konterrevolutionären Offiziersputsch denkbar erscheinen ließ. Also die Idee war, es gibt Augenzeugenberichte von diesem einen Schuss und die Idee war, dass ich eine Geschichte draus mache. Also bei mir gibt es dann die Begründung für diesen Schuss. Zu diesem 12. November 1918, das ist für Österreich immer ein wichtiges Datum, weil das ist die Gründung der Ersten Republik. Also die hat damals noch Republik Deutsch-Österreich geheißen. Und das ist ein bisschen chaotisch verlaufen, eben mit dem Beschuss des Parlaments durch die Rote Garde. Ich habe eine Hauptperson, den Jakob, und stelle in dem Buch seine Entwicklung dar. Einerseits seine politische Entwicklung, seine sexuelle Entwicklung, aber ein bisschen eine Jim-Bum-Geschichte habe ich auch dabei, dass ihm ein bisschen lustiger oder spannender wird. Für die politische Entwicklung damals war es sehr wichtig, dass die internationalen Ereignisse verfolgt worden sind und eben auch das Zeitung lesen. Und drum. Jakobs Onkel war ein Altdeutscher, kein Freund der Monarchie und der katholischen Kirche. Er sammelte alle möglichen Zeitungen, auch die der Feinde, wie er sagte, zum Beispiel die Arbeiterzeitung. In den Weihnachtsferien hatte Jakob Gelegenheit, in den Stapeln der letzten Jahre und Monate zu wühlen. Die Kriegsnachrichten interessierten ihn, sie ähnelten sich aber. Italienische Front, die Front im Westen, Seekrieg, die türkische Front. 1917 endlich Abwechslung. Durch den Zusammenbruch des Zarenreiches. Früher hielt Jakob den Frieden für langweilig, jetzt war es der Krieg. Da interessiert ihn schon mehr das Attentat von Friedrich Adler. Im Oktober 1916 erschoss der Sohn des bekannten sozialdemokratischen Führers Viktor Adler den K&K-Ministerpräsidenten Karl Graf Stürck im Wiener Hotel Meißel und Schaden. Neben der Person des Attentäters interessierten sich die Zeitungen besonders für das Mittagessen des Ministers. Suppe, Rindfleisch mit Gemüse und Zwetschgenpudding. Luxuriös in dieser Zeit des Hungers. Der Prozess im Mai 1917 erregte großes Aufsehen. Nie hat ein Mörder solch einen Erfolg gehabt, schrieb eine konservative Zeitung. Die Neue Freie Presse druckte den ganzen Prozessverlauf ab und die Rede Friedrich Adlers. Selbst die Arbeiterzeitung betonte die Abrechnung mit der Sozialdemokratischen Partei. Jakob konnte sich der Faszination des Attentats nicht entziehen, obwohl er sich bisher überhaupt nicht als links verstand oder verstehen wollte. Jetzt interessierte er sich dafür, dass 1917 das erste Mal im Krieg am 1. Mai die Arbeit niedergelegt und Versammlungen abgehalten wurden. Da Jakob den ganzen Backenzeitungen las, schien alles zusammenzugehören. Der Hungerwinter 1916-1917, die Februarrevolution und das folgende Chaos in Russland, der Adlerprozess, 1. Mai-Kundgebungen. Die Arbeiterzeitung vom 9. November 1917 war begeistert von der Oktoberrevolution. Die Arbeiterzeitung. Eine Revolution für den Frieden. Ein Ereignis von gewaltigster Bedeutung hat sich heute vollzogen. Die Petersburger Arbeiter und Soldaten haben die Regierung der Bourgeoisie verhaftet, gegen den flüchtigen Kerensky einen Haftbefehl erlassen, die Staatsgewalt an sich gerissen. Zum ersten Mal seit dem blutigen Ende der Pariser Kommune um 1871 ist eine europäische Hauptstadt in den Händen des Proletariats. Unsere leidenschaftlichen Wünsche sind heute bei unseren russischen Brüdern. Siegen sie in dem Kampfe, den sie so kühn begonnen haben, so beginnt eine neue Epoche im Befreiungskampf des internationalen Proletariats. In Russland geht es heute um unsere eigenste Sache, vor allem um die Frage des Friedens. Der Artikel ist offen, ob die Revolution siegreich sein werde, weil erst die Macht in St. Petersburg übernommen wurde und unsicher war, wie sich die Verhältnisse im übrigen Russland entwickeln würden. Jakob wusste schon mehr. Im Jänner existierte die bolschewistische Macht bereits 2 Monate. Der Bericht von der riesigen Friedenskundgebung der Sozialdemokratie am 11. November in Wien begeisterte Jakob. Zehntausende fanden im Konzerthaus keinen Platz mehr und mussten auf den Eislaufplatz daneben ausweichen. Am meisten faszinierten Jakob die zensurierten Stellen. In den Zügen, die auf den Eislaufplatz marschierten, wurden Tafeln mit Inschriften getragen. Auf einer, die die Jugendlichen von der Landstraße trugen, stand weißer Fleck. Das Ende konnte wieder gelesen werden. Den internationalen völkerbefreienden Frieden. Und auf der Rückseite weißer Fleck. Diese Tafel war unterwegs 3-mal von der Polizei beanstandet worden. Jakob wäre neugierig gewesen, was dort stand. Wurde der bewaffnete Aufstand gefordert oder die proletarische Revolution? Die zensurierten Stellen beflügelten seine Fantasie. Jetzt muss ich einen kurzen Exkurs zur Sozialdemokratie in Österreich machen. Es ist ja nicht zufällig, dass der berühmteste Terrorist in Österreich eigentlich ein Sozialdemokrat war und kein Anarchist, eben dieser Friedrich Adler. Und eben die österreichische Sozialdemokratie war immer weiter links als viele andere, insbesondere die deutsche. Die hat versucht, die Einheit aufrechtzuerhalten und hat 1917 eine Linkswendung vollzogen, unter anderem auch wegen der Spaltung, die in Deutschland passiert ist, wo sich die unabhängige sozialdemokratische Partei abgespalten hat von der mehrheitssozialdemokratischen Partei. Die österreichische Sozialdemokratie hat sich dann auch ausreden können, weil es nie die Kriegskredite zustimmen hat müssen, weil das Parlament ausgeschaltet war zu Beginn des Krieges. Aber sie haben es nachher dann als Argument verwendet, sozusagen. Sie waren nicht so wie die deutsche Sozialdemokratie. Und auch die Linken sind so einen großen Teil drinnen geblieben und haben halt autoritätsgläubig die Einheit der Partei war immer das Wichtigere. Außerdem war es auch so, dass im Gegensatz zu Deutschland die österreichische Sozialdemokratie nie gemeinsam mit Rechtsradikalen gegen Aufstände vorgegangen ist, sondern eher immer sie an die Spitze der Bewegungen gestellt hat, um sie dann abzuwürgen. Und das zirkt sie auch dann durch das ganze Buch irgendwie, also wie die Sozialdemokratie abwirkt, eben Bewegungen abwirkt. Ja, der Jakob ist zufälligerweise auch in Grödig aufgewachsen, wie ich. Und in Grödig war im Ersten Weltkrieg eines der größten Kriegsgefangenenlager der Monarchie. Ja, und da lese ich jetzt den nächsten Abschnitt. Durch Grödig marschierten Soldaten. Es war April, Osterferien, Aufruhr Lager 3. Dort waren keine Kriegsgefangene interniert wie in Lager 1 und 2, sondern Flüchtlinge aus dem Osten der Monarchie, hauptsächlich aus Galizien. Es sprach sich schnell herum, dass etwas los sein musste, und viele Ortsansässige versammelten sich, um dem Spektakel des einrückenden Militärs zuzuschauen. Die Menge war ruhig, um nicht zu sagen gleichgültig. Niemand fühlte sich durch das Militär bedroht, denn die, gegen die es sich richtete, waren die anderen. Die Flüchtlinge stammten zwar aus der österreichischen Reichshälfte, aber vom ganz anderen Ende, mit ganz anderen Sprachen und Religionen. Sie hatten wohl mehr Ähnlichkeit mit den russischen Kriegsgefangenen in den Lagern 1 und 2, außer dass es hauptsächlich Familien waren, Frauen und Kinder. Jakob stand dabei und hörte, was die Leute sagten. Das sind Juden, die auf unsere Kosten leben. Denen geht es gut, während wir hungern. Wir Österreicher ernähren sie gut, aber die Juden unterschlagen alles. Die sollen wieder zurückgehen nach Galizien. Die sollen gleich nach Russland gehen. Das sind alles bolschewistische Agitatoren. Einige wenige zeigten Verständnis. Das sind arme Teufel, die was essen wollen, Frauen und Kinder. Jemand tippte Jakob auf die Schulter. Servus. Es war der Fremde, den sie damals in Salzburg trafen. Wie heißt du eigentlich? Du hast damals ganz vernünftig argumentiert. Jakob. Ich bin Jossel, Verwandte von mir leben im Lager. Ich war heute Vormittag noch drinnen. Was ist denn überhaupt los? Na, es hat einen kleinen Aufstand gegeben. Die Leute sagen, dass die selber schuld sind, weil die Verwaltung von ihnen ist. Das kann schon sein, dass sich manche was abgezweigt haben, aber sie haben viel zu wenig ausgegeben. Die Frauen haben dann die Verteilstelle gestürmt, die Lagerwache hat vermitteln wollen. Denen haben sie die Waffen weggenommen. Zum Glück haben die nicht geschossen. Einige hundert haben sich dann verschanzt und die anderen demonstriert. Wie bist du rausgekommen? Stacheldrahtzaun umgab das ganze Lager. Wie es geheißen hat, dass das Militär kommt, haben sie den Eingang verbarrikadiert, da war ich gerade draußen. Überhaupt ist das nicht so wie bei den Kriegsgefangenen. Da wird schlampig kontrolliert. Raus und reinkommen ist ganz leicht. Etwas später, schon gegen Abend, hieß es, das Problem habe sich gelöst. Die Protestierenden hätten eingesehen, dass der Aufruhr nichts bringt. Zusätzliches Mehl wurde ausgegeben. Am nächsten Tag sollten auch die Armeeeinheiten wieder abziehen. Ich muss nach Salzburg und dann wieder nach Wien. Du kannst mich zur Station begleiten, meinte Jossel. Jakob erzählte von sich, dass er fortschrittlich sei, eigentlich modern, so mit der Technik und mit der Literatur, aber nicht so politisch. Von seinem deutschnationalen Onkel und dass er dort die Zeitungen gelesen und sich für die russische Revolution interessiert habe. Die haben ihn schon fasziniert, aber er kenne keine Revolutionäre. Auch Jossel erzählte von sich. Er war als 17-Jähriger zu Beginn des Krieges mit seinen Eltern und Geschwistern aus Galizien geflohen. Im Lager wurde er Mitglied bei der jüdisch-nationalistischen und linken Koalition und in Wien beim sozialdemokratischen Verein Jugendlicher Arbeiter. Organisationen, von denen Jakob noch nie gehört hatte. Dort habe er Menschen kennengelernt, die mit der Partei unzufrieden waren. Für Jakob war es neu, dass es mehr gab als die Sozialdemokratie. Von den Bolschewiken hat er schon gehört, aber die stellte er sich als wilde russische Kerle vor. Oder als Juden. Und warum warst du im Jänner in Salzburg? Das war wegen des Streiks, weil ich Frauen kenne, die in Hallein arbeiten. Bin ich hergeschickt worden, um Kontakt aufzunehmen. Ich war damals übrigens auch in Grödig, sollte die Vertrauensleute von den Steinerwerken treffen. Hat aber nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich gestreikt haben. Sie kamen bei der Station an. Jakob fragte Jossel nach seiner Adresse, denn er plante nach der Matura einen Ausflug nach Wien. Und mittlerweile fand er Jossel sympathisch. Und er interessierte sich auch für ihn, weil er linksradikal war. Jossl sagte, er habe keine feste Adresse. Jakob war enttäuscht, weil er ihm nicht zu trauen schien. Schau zu den Kriegsgemüsegärten auf der Schmelz, dort findest du mich vielleicht. Zum Abschied drückte er ihm noch ein Flugblatt in die Hand. Das haben wir beim jenen Streik verteilt. Jossl stieg in den Zug und Jakob versteckte das Papier in seiner Tasche. Er vergewisserte sich mehrmals, dass niemand sehen konnte, was er da hatte. Er fühlte sich als Teil einer geheimnisvollen Verschwörung. Nicht wirklich, nur ein bisschen. Daheim holte er das Flugblatt heraus und war ganz aufgeregt, als er es las. Das Volk steht auf, war es betitelt. Waffenstillstand wurde gefordert, die Wahl von Friedensdelegierten durch das Volk, die Freilassung Friedrich Adlers und anderes. Es endete mit: Lasst alle Räder stillstehen, schart euch zusammen auf Straßen und Plätzen, wählt Arbeiterräte, so wie in Russland. Und der Massengewalt der Proletarier wird der Sieg gehören. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das Flugblatt begeisterte ihn. Schon im Jänner wollte Jakob Revolutionär werden. Jetzt hatte er endlich einen getroffen und der fuhr nach Wien. Das sind übrigens wirklich wörtliche Zitate aus dem Flugblatt von damals. Jetzt muss ich einen Exkurs zu diesem Jännerstreik machen. Das war ja ein spontaner Streik, wo ausnahmsweise mal Österreich vor Deutschland dran war. Der ist am 14. Jänner 1918 ausgebrochen, nachdem die Mehlrationen halbiert worden sind. Und zwar im Industriegebiet südlich von Wien, in Wiener Neustadt. Da sind die Arbeiterinnen von Fabrik zu Fabrik gezogen und haben zum Streik aufgerufen. In den nächsten Tagen hat sich das dann auf Wien ausgebreitet, schließlich auf die ganze Monarchie. Und viele Streiks haben dann erst später angefangen, in Ungarn oder in Böhmen. Und am 28. Jänner war dann der Januarstreik, der im Deutschen Reich ausgebrochen ist. Wobei da war er in Österreich schon praktisch vorbei, weil sich die Sozialdemokratie an die Spitze gesetzt haben. Es sind spontan Arbeiterinnenräte gebildet worden, wo aber eben die Sozialdemokratie dominiert hat und den dann abwürgen hat können. Trotzdem haben wir einen bestimmten begrenzten Einfluss eine Gruppe von Linksradikale gehabt, die sowohl Anarchosyndikalisten wie Bolschewiken wie Linke innerhalb der Sozialdemokratie waren, die schon vorher einen Arbeiter- und Soldatenrat gegründet haben, was eigentlich nichts anderes war als ein Komitee für einen Arbeiter- und Soldatenrat. Die haben eine Bedeutung gehabt, insbesondere in der Kommunikation zwischen den streikenden Regionen, insbesondere zwischen Wien und Wiener Neustadt. Jetzt komme ich wieder zurück zum Buch. Also nach der Matura macht eben der Jakob einen Ausflug nach Wien und trifft dort Revolutionärinnen und Revolutionäre wieder, unter anderem Jossl, die Steffi, die Katharina. Und er gerät da auch in neuerliche Unruhen, die in Wien sind, und kann sich als erste Mal sozusagen mit Revolutionärinnen unterhalten über das. Und als nächstes lese ich kurz was vor, was die Katharina erzählt, was sie erlebt hat vom ersten Tag dieser Juni-Unruhen, Juni-Streiks. Wie wir gekommen sind, hat schon Wirbel gegeben. Von Weitem hat es ausgeschaut, als wird krangelt. Die haben geglaubt, die Bäcker sind schuld. Dann hat es geheißen, der Brotwagen kommt, alle sind hingelaufen. Zwei Burschen sind raufgesprungen und haben angefangen, Brot zu verteilen. Das war schnell aus. Wir haben zu den Leuten gesagt, dass wir zum Rathaus gehen und sind dann immer mehr geworden bei der Neulachenfelder Straße. Die Kieberer haben zuerst nichts gemacht, sondern nur geschaut. Die hätten sich nicht getraut bei den vielen Frauen. Weiber und Pöbel, wie es so heißt. Dann haben sie vom Gürtel her zugemacht, so einen Kordon. Wir haben noch mit denen diskutiert, dass sie auch Familien haben und so. Ein paar Steine sind geflogen, aber dann hat sich alles aufgelöst. Angeblich sind welche von der Thalia-Straße weggegangen zu den Fabriken in der Gegend. Und dann geht es halt wieder um die Zeitungsberichte darüber. In den nächsten beiden Tagen beschränkte sich Jakob darauf, die Streikbewegung über die Zeitungen zu verfolgen. Die meisten berichteten über eine berechtigte Empörung über die überfallsartige Kürzung, über Erregung und massiven Unwillen. Sogar der bürgerliche Wiener Gemeinderat protestierte gegen die Brotkürzung. Am Rande wurde vermerkt, dass bereits Zehntausende in den Ausstand getreten seien. Weiße Stellen ließen weitere Straßenexzesse vermuten, wie sie etwa in der Erklärung des Parteivorstandes der Sozialdemokratie in der Arbeiterzeitung vom 18. Juni angedeutet wurden. Also der Streik ist am 17. Juni ausgebrochen. Für selbstverständlich halten wir es, dass sich alle klassenbewussten Arbeiter und Arbeiterinnen von Straßenexzessen fernhalten, die der Ehre und Würde der Arbeiterschaft widersprechen. Wenn ein paar halbwüchsige Burschen einen Brotwagen plündern, nehmen sie das Brot doch den Verbrauchern weg, die dann gar kein Brot bekommen können. Wir richten also an euch alle Arbeiter und Arbeiterinnen die Aufforderung, trotz eurer großen Erregung besonnen zu bleiben, euren euch selbst gewählten Vertrauensmännern euer Vertrauen zu bewahren und in würdiger Ruhe die Beschlüsse des Wiener Arbeiterrates abzuwarten. Jakob ärgerte sich über die würdige Ruhe und das Abwarten. Der Wiener Arbeiterrat wurde einberufen, die Forderungen waren baldigste Wiederherstellung der vollen Brotration, höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Keine Maßregelungen der Arbeiter und Arbeiterinnen im Ausstand, ganz allgemein Frieden, die Einberufung des Parlaments. Und die Arbeiterzeitung am nächsten Tag. Eine weitere Ausdehnung des Ausstandes liegt nicht im Interesse der im Gange befindlichen Verhandlungen. Im Interesse der Lebensmittelversorgung ersucht der Arbeiterrat, die Eisenbahnen, die Verkehrsarbeiter und die Arbeiter der Lebensmittelindustrie, alles zu vermeiden, was den Verkehr und die Lebensmittelerzeugung stören könnte. Der Arbeiterrat fordert die Arbeiterschaft auf, Ruhe zu bewahren und alle Zusammenstöße auf der Straße zu vermeiden. Jakob hatte überhaupt nicht mehr den Eindruck eines revolutionären Umbruchs. Im Gegenteil, alles schien vom sozialdemokratischen Arbeiterrat in geregelte Bahnen gelenkt zu werden. Begründet wurde das auch mit militärischen Argumenten. Braucht man zur Erreichung des Kampfzweckes nur eine Division, so setzt man nicht eine Armee ein. Der Arbeiterrat erwartete, dass der Ausstand von Teilen der Industrie genüge, um Verhandlungen einzuleiten. Die Zeitung schrieb aber auch vom lebhaften Widerspruch von jüngeren und leidenschaftlicheren Arbeitern und Arbeiterinnen in den Betrieben. Die Sozialdemokraten und der Arbeiterrat agierten offensichtlich gegen den Streik. Aber vielleicht musste die Arbeiterzeitung so schreiben, wegen der Zensur. Es ist auch auffällig, normalerweise tut die Arbeiterzeitung in dieser Zeit nicht splitten, also Arbeiterinnen und Arbeiter. Es ist eindeutig, dass bei den Demonstrationen und bei den Streiks da eben hauptsächlich Frauen dabei waren, weil dann schreibt die, fordert die Arbeiterzeitung auch die Arbeiterinnen auf, Ruhe zu bewahren. In Wien kommt da in persönlichere Beziehungen zu den Revolutionärinnen und Revolutionären und da lese ich den nächsten Abschnitt. Also es ist in der Wohnung von Steffi Jossel und Franz. Und woher kennst du eigentlich die Steffi? Fragte Jakob den Franz. Wir kennen uns seit der Kindheit. Wie sie woanders gearbeitet hat, haben wir uns 2-3 Mal im Jahr Briefe geschrieben. Und wie sie nach Wien zurück ist, ist sie bei mir eingezogen. Inzwischen war Steffi aufgestanden, hatte sich hinter Franz gestellt, stützte ihre Unterarme auf seinen Rücken, sodass sie fast auf ihm zu liegen kam. Pass auf, Jakob, der Franz ist nämlich ein Warmer. Jakob wusste nicht, was er mit dieser Äußerung anfangen sollte. Franz rechtfertigte sich. Homosexualität, also die Sexualität mit Männern, ist genauso natürlich wie Sex mit Frauen. Nur, dass Homosexuelle das nicht offen leben können. Kennst du Magnus Hirschfeld? Natürlich nicht, woher auch. Der beschreibt, wie Homosexuelle in Berlin leben und dass es ungerecht ist, dass Homosexualität verboten ist. Viele Leben wurden zerstört, viele haben sich umgebracht. Dabei wollen wir als Homosexuelle doch nur genauso leben, wie die Männer die Frauen lieben. Der Franz ist ein ganz lieber Mensch, sagte Steffi. Jakob erinnerte sich daran, dass sich die Buben, wenn sie sich zu nahe kamen, in der Schlange vor dem Schulwart mit »Bist leicht warm« beschimpften. Auch von den Skandalgeschichten und Gerüchten über die Homosexualität von Oberst Redl oder über die Eulenburg-Affäre in Preußen hatte er gehört. Jakob hätte schon früher gerne mehr erfahren. In der Schule wurde aber nur über Mädchen und Frauen gesprochen. Wir sind zusammengezogen, damit Franz keine Probleme hat. Inzwischen war Katharina gekommen, hatte das Gespräch mitgehört und mischte sich ein. Keine sexuelle Revolution ohne homosexuelle Revolution. Ja, es geht dann die Geschichte weiter. Also Jakob muss wieder zurück nach Salzburg, geht dann zum Militär, so wie alle einrücken. Allerdings als Maturant macht er so eine Ausbildung zum einjährig Freiwilligen, was eine Kommandofunktion bedeutet. Und er frettet sich halt so durch das Militär, soweit es geht. Und dabei gibt es einen ideologischen Unterricht. Den vaterländischen Unterricht hielt ein Hauptmann Reinsfeld. Er sprach vom Kraftvertrauen, das in eine siegreiche Zukunft führen würde, von England als Schürer des Krieges, den Vereinigten Staaten als um sein Geld besorgten Gläubiger, von der Raubgier Italiens, aber auch von den Leistungen der Monarchie für Arbeiter, Witwen, Waisen und Kriegsbeschädigte, trotz des Aushungerungskrieges der Entente. Die moralische Qualität der Mittelmächte sei höher und die Nationalitäten hätten die gleichen Rechte, die durch die geschichtliche Sendung des Volks- und Soldatenkaisers Karls gewährleistet würden. Und mit einer verschwörerischen Miene, weil das offensichtlich nicht zum vorgesehenen Stoff gehörte, sprach er vom verderblichen Einfluss der Juden und Freimaurer. Sie hätten den Krieg angezettelt, um mit ihrem Liberalismus die großen Reiche in Europa zu zerstören. Sie stünden hinter den russischen Revolutionen und der Zersetzung des Kraftvertrauens in der deutschen und österreichisch-ungarischen Armee. Also der Jakob desertiert dann in seiner Flucht oder während seiner Flucht muss er sich prostituieren und er kommt dann wieder nach Wien, wo er die Revolutionärinnen und Revolutionäre wieder trifft, die da schon so eine informelle Gruppe gebildet haben, die so jeden Sonntag ein Plenum haben, oder so eine Art Plenum. Außerdem zirkt er eine Art WG, wobei WG nicht so wie in den 70er oder 80er Jahren, sondern weil einfach das Wohnverhältnis überhaupt so beengt worden, dass viele Leute immer zusammen gewohnt haben. Und er kommt dann in die Phase, wo schon alles am Zerfallen ist. Also die Monarchie ist dabei, auseinanderzufallen. Die verschiedenen Nationalitäten haben teilweise schon die Unabhängigkeit erklärt und schließlich fangen auch Demonstrationen in Wien an. Es hat sich eine Rote Garde aus Schutzorganisation des Proletariats gebildet und auch eine Volkswehr, die ja sozialdemokratisch dominiert ist, um die Disziplin ein bisschen aufrechtzuerhalten oder herzustellen, weil die Polizei sich kaum mehr einzuschreiten traut, auch weil sie so unbeliebt ist und teilweise, weil Demonstrationen stattfinden, wo die Leute einfach bewaffnet sind. Entweder Deserteure von der Armee oder die Soldaten kommen direkt aus die Kasernen zu den Demonstrationen. Und reaktionäre Organisationen bilden sich in der Zeit auch, aber die können dann längerfristig nicht so gut oder so stark bewaffnet auftreten wie in Deutschland, die Freikorps, weil die Armee viel stärker zerfallen ist. Und darum ist auch die Rede immer eher von einem Offiziersputsch, weil die Mannschaften waren teilweise andere Nationalitäten und außerdem war der soziale Unterschied so stark, also die haben gehungert, die Soldaten, während die Offiziere, denen ist teilweise halbwegs gut nur gegangen, also relativ. Und da hat sich ein riesiger Hass entwickelt und so war es sehr schwierig, so reaktionäre Organisationen zu entwickeln. Und jetzt komme ich schon so gegen das Ende hin. Es spitzt sich ja alles ein bisschen zu und eben auch die sexuelle Entwicklung von Jakob, wo ich jetzt was vorlese, aber ich höre auf, bevor es pornografisch wird. Er sollte sich ja auch noch dafür interessieren. Inzwischen war Franz heimgekommen und sagte, dass er sich mit ein paar homosexuellen Freunden treffen werde, wie öfter am Samstag. Jakob war neugierig und fragte, ob er mitgehen könne. Warum nicht? Es wird ja zwar langweilig werden, weil das alles Bürgerliche sind. Auf dem Weg dorthin erzählte Franz, dass es in den Vereinigten Staaten Geheimzirkel gibt, die für die rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen eintreten. Vor dem Krieg hätte es in Deutschland das wissenschaftlich-humanitäre Komitee gegeben, das für die Abschaffung des § 175, der Homosexualität verbietet, eingetreten war. In Österreich ist das der § 129. In Wien beschränkte sich der Aktivismus auf private Treffen und die entsprechenden Lokalitäten, die nur zum Aufreißen da sind. Auf dem Treffen in einer Wohnung im Neubau waren ungefähr 10 Personen, als sie etwas verspätet eintrafen. Jakob kannte nur Theo, den Anarchisten, der ihn auch erfreut begrüßte. Sie setzten sich an der Ecke des Tisches neben ihn. Wenn sich Jakob von der Runde abwandte, konnte er Theo ins Gesicht schauen. Die Gruppe diskutierte über ein öffentliches Auftreten in dieser revolutionären Situation, aber die Bedenken überwogen. Die Gesellschaft sei viel zu homosexuellen feindlich und wenn sie sich dazu öffentlich bekennen würden, wären sie sicher Ziel von Angriffen. Einer brachte das Argument vor, dass es jetzt sogar gefährlicher sei, weil sie keine funktionierende Ordnungsmacht mehr schütze. Theo argumentierte dagegen, dass sie der Staat noch nie beschützt hätte, sondern gefährlich für sie war als Homosexuelle. Jeder von ihnen kenne Fälle von Festnahmen und staatlichen Verfolgungen. Die meisten Anwesenden verstanden sich als bürgerliche Liberale mit einer leichten Neigung zur Sozialdemokratie, von der sie sich am ehesten Verbesserungen ihrer Situation erwarteten. Revolutionäre Positionen vertraten nur Franz und Theo. Theo argumentierte mehr staatsfeindlich und anarchistisch, Franz dagegen betonte die positive Rolle von Sowjetrussland, auch weil dort Homosexualität legalisiert wurde. Theo lächelte Jakob an und der wurde leicht erregt. Er versuchte zurückzulächeln, aber seine Lippen blieben schmal und verbissen und zogen sich nur leicht zur Seite. Als sich die Runde zum Aufbruch bereit machte, stand Jakob auf und bewegte sich zu Theo hin. Aber er traute sich nichts zu sagen. Sollte er irgendetwas über Anarchismus mit ihm reden? »Willst du bei mir schlafen?«, fragte Theo. Und Jakob schaffte es endlich wirklich zu lächeln. Er wollte schon fast Nein sagen, als ihn Theo bei der Hand nahm. »Ich wohne nicht weit von hier.« Jetzt wollte er. Und sie verabschiedeten sich. Die Wohnung Theos lag im gleichen Bezirk.
Guter Cliffhanger, ja.
Jetzt kommt sozusagen die Schlussszene, die ich vorlesen will. Ist nicht die Schlussszene vom Buch, sondern ist eher so am Anfang dessen, wo es sich zuspitzt, wo aber so alle Elemente eben schon vorkommen, die in dem Buch eine Rolle spielen. Also Haki ist ein Freund, den er von früher und vom Militär kennt und der eher reaktionär ist. Als Jakob in die Albertgasse einbog, trat aus einem Hauseingang Haki hervor. »Hallo Jakob, Aufs Erste war er überrascht darüber, Hacke zu sehen. Dann erschrak er darüber, dass Hacke wusste, wo er wohnte. »Was machst denn du da?« »Ich muss mit dir reden. Nicht hier. Können wir hineingehen?« »Du wirst verstehen, dass mir das unangenehm ist, dich in die Wohnung zu lassen.« »Ich weiß, dass du ein Bolschewik bist. Sucek hat dich beschatten lassen und hat deinen Umgang festgestellt. Sucek hat mich hergeschickt, ich soll dir und deiner jüdisch-bolschewistischen Bande Angst machen.« Jakob wunderte sich. »Komm, lass uns in einen Hauseingang gehen. Wir sollen nicht gemeinsam gesehen werden.« Jakob konnte es egal sein, Hacke anscheinend nicht. Sie versteckten sich in einem der nächsten Eingänge. »Woher kennt dich Sucek? Was gibt es für einen Grund, dass er dich so hasst?« Hacke wollte also selbst etwas erfahren. Und er suchte vermutlich auch jemanden zum Reden. »Ich habe ihn im Zug getroffen und mit ihm diskutiert. Da ist er draufgekommen, dass ich ein Roter bin. Das ist das Einzige, was mir einfällt.« Nach einer Pause sagte Hacke, »Das kann doch nicht das Einzige sein. Solche wie dich gibt es viele. Was hat er speziell gegen dich?« Jakob wollte es nicht sagen. »Darum der Angriff der Deutschen Legion auf uns?« »Ja, ein Spitzel hat festgestellt, dass es euch gibt. Wir waren in der Villa etwas trinken, dann ist Sucek gekommen und hat gesagt, er hätte einen Auftrag für uns, Freiwillige für den Kampf gegen das Bolschewikenpack. Alle Anwesenden haben sich gemeldet. Mir hat Sucek verboten, dabei zu sein. Ich glaube, er hat mir nicht vertraut, weil ich dich kenne.« Zum Schluss bekam er eine fast weinerliche Stimme. Hacke erzählte wieder einmal mehr, als er sollte. »Sucek hat getobt, weil ihm die Treffen nicht bekannt waren.« Heimo war also kein Spitzel. Die Föderation war bis dahin polizeilich nicht bekannt. Vermutlich, weil österreichische Beamte bequem sind. Kein Verein wurde angemeldet und auch sonst keine Auffälligkeiten. Also kein Grund, für die Behörden beunruhigt zu sein. Immer mehr dämmerte Jakob, dass Sucek ihn nicht hergeschickt hatte. Vielleicht sollte er Hacke doch überreden, von der Deutschen Legion wegzugehen. »Bist du bestraft worden, weil du seinen Namen gesagt hast?« »Ja, und das war richtig so. Ich habe 20 Stockhiebe bekommen. Um die Disziplin aufrechtzuerhalten, ist so eine solche Bestrafung notwendig.« Jakob wollte sich die Striemen auf Hackes Hintern nicht vorstellen. »Diese Art der Bestrafung ist ja völlig wahnsinnig. Hast du nicht Angst, dass du wieder bestraft wirst, wenn du mit mir redest?« »Nein, es weiß ja niemand, dass ich mit dir rede.« Jetzt war sich Jakob sicher, dass ihn Sucek nicht geschickt hatte. »Wo bist du untergebracht? Wohnst du alleine? Wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen?« »Kann ich dir nicht sagen, ich bin gemeinsam mit den anderen untergebracht. Wenn du mich treffen willst, schau, wenn es finster wird, in den Josef-Strauß-Park.« Jakob stellte dann die Frage, die ihn beunruhigte. »Wart ihr das, die am Montag den Juden ermordet habt?« Hacke antwortete nicht und schien zu erschrecken. »Wusste er nicht, dass David gestorben war?« »Warst du dabei?« hakte Jakob nach. »Nein.« Jakob war erleichtert, obwohl er nicht wissen konnte, ob Hacke log. Als sich Hacke verabschieden wollte, sagte Jakob noch, »Weißt du, dass Sucek homosexuell ist?« »Woher willst du das wissen? Das sind ungerechtfertigte Gerüchte. Das ist ein Blödsinn, das ist eine Frechheit.« Die Betonung der letzten Sätze deutete darauf hin, dass Hacke nicht ganz überzeugt war. Jakob nutzte jetzt die homosexuellen Feindlichkeit, um Feinde gegeneinander auszuspielen. Irgendwie fand er das ganz in Ordnung und doch auch wieder nicht. In den nächsten Tagen hatte er vor, jeden Tag im Josef-Strauß-Park vorbeizuschauen. Das spitzte dann alles zu zum 12. November hin und der 12. November ist aber nicht der Höhepunkt der österreichischen Revolution, sondern die ist eigentlich erst im Frühjahr 1919 mit der ungarischen, bayerischen Räterepublik und mit der sogenannten Grün-Donnerstags-Demonstration. Das war eine Demonstration, wo teilweise die relativ spontane Demonstration, wo die Polizei teilweise in die Enge getrieben worden ist und wo auch Polizisten umgekommen sind und auch Polizeipferde. Und die Polizeipferde sind, weil Hunger geherrscht hat, sofort unter die Demonstrantinnen aufgeteilt worden. Ja, und weil der Höhepunkt eben erst im Frühjahr 1919 ist, schreibe ich eine Fortsetzung. Und auf das freue ich mich schon. Gut, danke.